Historische Hotels erzählen Geschichten. Geschichten vom aufkommenden Alpinismus in der Schweiz zum Beispiel. Geschichten von Erstbesteigungen der 3- und 4000er in den Walliser Alpen und im Berner Oberland im 19. Jahrhundert. Viele dieser alten Hotels wurden liebevoll restauriert und sind heute begehrt. Andere Prachtshäuser hingegen verschwanden. Vom ehemaligen Hotel Jungfrau auf der Vierscheralb im Wallis zum Beispiel ist nur noch ein kleiner Steinhaufen an einem Wanderweg übrig geblieben. Nichts erinnert an seine glanzvolle Zeit, denn am 20. April 1972 ist das Hotel bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Über dieses Ende und die schönen Jahre davor rede ich jetzt mit dem Berner Architekturhistoriker Roland Flückiger-Seiler. Er hat mehrere Bücher darüber geschrieben und er ist jetzt mein Gast.
SRF 4 News. Zeitblende.
Es sind jetzt fast auf den Tag genau 45 Jahre her, seit das Hotel Jungfrau auf der Vierscheralb abgebrannt ist. Damit endete faktisch auch eine 160-jährige Geschichte. Roland Flückiger, erinnern Sie sich an diesen Brand?
An diesen Brand kann ich mich nicht erinnern, weil ich nicht dort war. Ich hab's aus der Presse gehört, glaube ich, aus dem Radio, sogar es kam am Radio. Aber ich habe das Haus noch gesehen, wie es da stand und leer war. Da kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe dann auch die Ruinen noch gesehen. Die standen ja dann noch etwa 2 Jahre dort, das abgebrannte Haus. Und ich war drin. Man kann ja da mit den Ski hinfahren. Und das habe ich auch gemacht. Und das war sehr eindrücklich.
Die lokale Bevölkerung, die bekam das Feuer auch mit. Es war zwar ein nebliger Tag, aber dennoch, wer es nicht direkt sah, der konnte, wie Sie, am Radio davon hören oder in der Zeitung lesen. So schrieb der Walliser Bote am Tag danach, am 21. April 1972, folgendes.
Hotel Jungfrau, ein Raub der Flammen. Dunkle, atompilzartige Rauchwolken kündeten den Luftseilbahnangestellten von Viersch-Eckison an, dass beim Hotel Jungfrau etwas nicht stimmen konnte. Das starke Schneetreiben und der dichte Nebel verdeckten aber vorerst jegliche genaue Sicht. Erst als sich die Nebelschwaden gegen 10 Uhr etwas lichteten, gewahrte man, dass das Hotel Jungfrau in hellen Flammen stand.
In hellen Flammen, das gab damals zu reden, wohl auch, weil ein Mann festgenommen worden ist am Fuße des Berges, der mutmaßliche Brandstifter.
Es ist nicht einmal nur der mutmaßliche, sondern es war der Brandstifter. Er war von den damaligen Eigentümern dieses Hauses beauftragt, das Haus anzuzünden. Der damalige Skischulleiter in Viersch hat mir erzählt, dass er mit dem Brandstifter hochgefahren sei. Er hätte in seiner Tasche, also in der Tasche des Brandstifters, hätte er einen Kanister gesehen. Und im Nachhinein wurde ihm klar, was in dem Kanister war, nämlich das Zündmittel, damit das Hotel auch gut gebrannt hat. Und als er sein Werk vollendet hatte, ging er zu Fuß zurück zur Station und da hat sich der Nebel gelichtet. Und da hat ihn ein Skilehrer gesehen, wie er zu Fuß zurückging zur Station und unten in Viersch hat man ihn dann verhaften können.
Und weshalb hat er das gemacht?
Im Auftrag der Eigentümer, die keine Zukunft mehr sahen mit dem leeren Hotel. Das stand ja seit knapp 10 Jahren leer, war auch im Sommer nicht mehr benutzt und da sahen sie keinen Sinn mehr und hatten das Haus sehr wahrscheinlich gut versichert. Das werden wir ja dann etwa in 5 Jahren sehen, wenn die Gerichtsakten auch offiziell eingesehen werden können.
Also dann wissen wir dann definitiv, was dahinter stand. Das ist das Ende, das unrühmliche Ende eines sehr schönen Hotels. Die Glanzzeit, die war ja Ende des 19. Jahrhunderts, aber gebaut wurde es ja 1856. Was war das für ein Hotel? Was war das für eine Zeit damals?
Ja, 1856 war die Zeit der großen Erstbesteigungen. Es war die Zeit, als die Engländer die Alpen erobert hatten. Nachdem die Engländer waren ja ein eroberungslustiges Volk, sie hatten ja die halbe Welt als Kolonie erobert und als sie alles Mögliche erobert hatten, da gingen sie noch hinter die Berge und eroberten dann noch die Alpen. Und weil der größte Teil der 4000er Alpen im Wallis steht, war das Wallis am meisten betroffen von dieser Invasion. Das war wirklich fast eine Invasion der Engländer, die in die Berge gezogen sind und dort Gipfel um Gipfel bestiegen haben als Erste, wie man so schön sagt, natürlich mit Hilfe der einheimischen Bergführer. Und für diese Engländer hat man Hotels gebaut.
Wie sprach man mit denen? Es gab schon Hoteliers im Wallis, die in der Ferne waren, aber wie verständigte man sich mit denen? Nicht alle konnten Englisch.
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Das waren ja zwei Brüder, die dieses Haus gegründet haben, und zwar zwei Einheimische, der Alexander und der Franz Wellig. Die hatten eine Unterstützung durch einen englischen Bergenthusiasten, der Mr. Birkbeck, der John Birkbeck. Der hat ihnen ganz offensichtlich Geld gegeben, und er hat einer der beiden Brüder, den Alexander Wellig, hat er zu sich geholt. Der war ein Winter lang in England und musste dort Englisch lernen, damit er mit den Engländern sprechen konnte.
Ah, die haben den quasi instruiert und auch aufgebaut als ihren Master.
Ich denke, das wird so sein. Aus den Texten, die man zur Verfügung hat und lesen kann, muss man daraus schließen, dass sie wirklich Interesse hatten, erstens einmal das Gebiet zu besetzen mit einem Hotel, das an einer günstigen Lage stand, schöne Aussicht und eine gute Basis für die Besteigung der Berge, also auch der Jungfrau beispielsweise. Die Jungfrau hat man ja zum ersten Mal von Süden her bestiegen, also über den Aletschgletscher hinauf, und da war das Hotel Jungfrau, darum hieß es ja auch Hotel Jungfrau am Eckishorn, weil man eben von dort aus in ein paar Stunden relativ gemütlich auf die Jungfrau hinaufgehen kann und nicht unbedingt klettern muss. Und die Engländer, die haben dieses Haus unterstützt in der Person von diesem Mr. Birkbeck. Aber es ist natürlich schon so, das Sprachwirrwarr war offensichtlich groß. Und es gibt auch eine Nachricht oder eine Erzählung einer englischen Bergsteigerin, die kurz nach der Eröffnung des Hauses 1856 im Haus war. Und die hat den Walliser Dialekt dieses Alexander Wellig völlig missverstanden. Und sie beschreibt in ihrem Bericht, dass er Italienisch gesprochen hätte.
Sie erwähnten das Eckishorn. Welche Rolle spielte denn eigentlich dieser 2900 Meter hohe Berg?
Ja, ich denke, es ging um die ganze Region. Das Eckishorn ist ja ein großartiger Aussichtsberg noch heute. Und das war in dieser Zeit ein sehr beliebter Berg, der relativ einfach zu besteigen ist. 1840 sehr wahrscheinlich zum ersten Mal bestiegen. Auf jeden Fall ist die erste Nachricht erhalten aus diesem Jahr. Und das Eckishorn war ein beliebter Ausgangspunkt, aber es stand natürlich auch in der Nähe der Gletscher, die man zu dieser Zeit erforscht hat. Also das Wissen um die Eiszeiten, das heißt die Tatsache, dass die Gletscher mal im Mittelland waren, das hat man erst eigentlich im 19. Jahrhundert entdeckt. Und darum waren im Bereich dieser Gletscher, Aletschgletscher und Oberaargletscher an der Grimsel, waren sehr viele Forscher unterwegs. Und die Gegend wurde eigentlich zuerst durch die Forscher berühmt und dann durch die Bergsteiger.
Sie sagten, die haben diese Berge eingenommen, belagert. Wie muss man sich das vorstellen? Wer kam da?
Also es war die englische Oberschicht. Es waren natürlich nicht die Arbeiter aus den Fabriken, die sich diese Bergtouren leisten konnten, sondern es war die englische Oberschicht, die Zeit hatte und das nötige Geld auch und den Mut, sich eben in solche Abenteuer zu stürzen. Einer der ganz berühmten Leute, die auch in dieser Gegend war, war der junge Churchill, der in der Villa Kassel, die ja noch heute steht, auf der Rue der Furka, der dort als junger Politiker zu Gast war beim Hausbesitzer.
Es heißt aber auch, dass im Hotel Jungfrau das ein Zimmer nach Churchill benannt wurde, das Zimmer Nummer 10. Also ging Churchill denn auch im Hotel Jungfrau ein und aus oder ist das eine Mär?
Ja, das ist heute schwierig zu beantworten, weil man hat die Gästebücher ja nicht vollständig und vor allem aus dieser Zeit nicht. Aber die Geschichte ist natürlich schön, wie viele Geschichten um Hotels und ihre berühmten Gäste. Es gibt ja kaum ein Hotel, das nicht irgendwelche Berühmtheiten zu Gast hatte. Und wenn man keine hat, dann hat man es manchmal auch erfunden. Aber ich denke schon, der Churchill war ja bei Sir Ernest Cassel, das war der Finanzgewaltige, einer der mächtigsten Finanzleute in London, Freund und Berater von König Edward VII. Und der hat sich auf der Riederfurt eine Villa bauen lassen, das heutige Zentrum von Pronatura. Und in diesem Haus, das weiß man, ging der junge Churchill ein und aus. Ob er dann wirklich so oft im Hotel Jungfrau übernachtet hat, das lässt sich meines Wissens nicht mehr rekonstruieren. Es gibt ja auch die schöne Geschichte, dass die Königin Victoria, die in Luzern einen ganzen Sommer lang zu Besuch war, da gibt es ja im Hotel Gütsch auch ein Zimmer der Königin Victoria und man weiß, dass sie nie in diesem Hotel war, sondern sie war in einer kleinen Pension daneben. Also wenn man die Prominenz nicht gehabt hat, dann dichtet man sie ja hin, sehr wahrscheinlich.
Das Hotel Jungfrau am Eggishorn, das wechselte in den 1870er Jahren die Besitzer. Ein Einheimischer, der Emile Gatrin, hat es gekauft. Der gleiche Mann, dem das von Ihnen erwähnte Hotel Riederfurka gehörte.
Ja, der Emile Gatrin kam als zweiter Besitzer hin. Er hat das Hotel 1870 gekauft von den Gebrüdern Wellig, die offensichtlich müde geworden waren, weil es gibt so in den späten 60er Jahren gibt es einige negative Berichte und da hat er das Haus verkauft an die Familie Gatrin, also den Emil Gatrin. Der war der Schwager von Alexander Seiler in Zermatt und hatte natürlich dadurch eine gute verwandtschaftliche Basis, um dieses Haus dann führen zu können und auch ausbauen zu können. Es gibt im Rechnungsbuch von Alexander Seiler, das erhalten ist in Zermatt, eine Notiz, dass Alexander Seiler dieser Familie Gatrin, also dem Emil Gatrin, 1000 Franken geliehen hat. Das war eine enorme Summe in dieser Zeit, die er dann sehr wahrscheinlich zum Ausbau des Hauses nach seinem Kauf gebraucht hat.
Und er hat es ausgebaut wirklich nach allen Schikanen, wenn man liest, was alles gemacht wurde.
Ja, er hatte wirklich alles, was man sich so vorstellen kann in diesem Haus. Es gibt ein Inventar, das dann kurz vor Kriegsausbruch 1914 erstellt wurde. Da war das Haus zum dritten Mal erweitert und da gab es 102 Gästezimmer. Zu den Aufenthaltsräumen gehörte ein Fumoir, ein Salon, eine Hotelhalle, ein Billardzimmer etc. Und dann daneben noch das eigene Postbüro. Das war ja, als man noch Postbüros brauchte, da hat ja fast jedes größere Hotel ein eigenes Postbüro gehabt, das ein bisschen entlegen stand. Es gab aber auch eine eigene Metzgerei, ein Waschhaus, Werkstätten, ein eigener Schmied, ein eigener Schreiner etc. Und dann eine kleine Landwirtschaft auch dazu, weil man das eben benötigt hat. Es hat ja keinen Transport von Milch gegeben, sondern man musste sich das selber organisieren.
Und es heißt auch, dass um die Jahrhundertwende gab es 10 verschiedene Champagnersorten. Also die Gästeschar muss sehr illuster gewesen sein.
Ja, das zeigt ja eben auch, wer dort als Gast war. Das war die Oberschicht aus London.
Wie kam das denn bei den Einheimischen an? Bei den Wallisern? Die meisten hatten wenig Reichtum, mussten teilweise sogar darben. Aßen Roggenbrot, Käse bestenfalls, ein bisschen Trockenfleisch und dann auf der anderen Seite hatten sie diesen Reichtum vor Augen, diesen zelebrierten Luxus. Was hielten die Einheimischen von diesen Fremden, von diesen Engländern?
aus den Schilderungen, die man lesen kann, waren das wirklich zwei Welten. Das waren wie zwei Parallelwelten. In den Hotels hat sich die Noblesse unterhalten und daneben war die arme Bergbevölkerung. Ja, die war arm in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das war die Zeit der Auswanderungen. Streckenweise bis zu 10-20% der einheimischen Bevölkerung ist ausgewandert nach Südamerika. Und daneben eben diese wie Inselwelten, in denen sich die Reichsten der Reichen unter sich aufgehalten haben. Es gibt ja auch die Schilderungen von Einheimischen, die nicht einmal im eigenen Dorf im Hotel arbeiten wollten, weil das entwürdigend, erniedrigend war, zu dienen. Weil der Bauer, der Bergbauer ist, wenn er selbstständig arbeiten kann, kann über sein Leben und seine Arbeiten selber entscheiden. Und der will sich dann nicht in die Abhängigkeit eines Hoteliers geben. Und die Einheimischen durften natürlich auch nicht in die Speisesäle und in die Säle hinein, sondern auch die Führer, die Bergführer, die ja wirklich fast auf Augenhöhe der englischen Gäste waren, zumindest wenn sie auf die Berge stiegen, die durften ja nicht im Speisesaal essen. Die haben dann ihr eigenes Speisezimmer oder Lokal gehabt. Und das war in der Regel ein Stockwerk tiefer, irgendwo im Keller oder im Erdgeschoss, währenddem die Gesellschaft, die feine Gesellschaft, im Speisesaal tafelte.
Bleiben wir gleich beim Essen. Was bekamen die Gäste eigentlich aufgetischt auf 2.500 Metern Höhe?
Ja, das gab sehr praktische Dinge. Also es gibt einen lustigen Bericht einer englischen Bergsteigerin, die Eliza Robinson, die im Eröffnungsjahr 1856 dort war. Und sie schreibt, wie sie am Morgen aufs Eckishorn gestiegen ist, als Frau, ganz ohne Hilfe, da ist sie sehr stolz darüber. Und wie sie zurückkam, gab es dann ein gebratenes Murmeltier.
Und das war fein, oder wie beschreibt sie es? Hatte sie es gern?
Sie beschreibt, es ist nicht so das große Entzücken. Also sie beschreibt, dass das fast wie Hasenfleisch sei und dass man dazu noch einen guten Magen braucht.
Sie erwähnten, dass diese Miss Cole selber auf das Eckishorn gestiegen ist. Das war eine große Ausnahme. Frauen waren nicht erwünscht in dieser Zeit.
Ja, man hat es ihnen vor allem nicht zugetraut. Also der Bedecker schreibt jahrelang, dass die Besteigung des Eckishorn für eine Frau nicht zu empfehlen sei, weil das viel zu anstrengend sei. Und die Miss Cole hat ja dann auch ein Pferd gekriegt, um dort hochzusteigen. Und das lässt sie dann irgendwo stehen und sagt sich, ich gehe selber hinauf. Und eben nicht in einer Sänfte, sondern sie ist selber hochgestiegen.
Sie hören die Zeitblende, Thema die schillernde Geschichte des Hotels Jungfrau am Eckishorn im 19. und 20. Jahrhundert. Roland Flückiger, viele Touristen, vor allem Engländer, die besuchten einerseits dieses Aletschgebiet und das Hotel Jungfrau. Dann hatten wir auf der anderen Seite Zermatt. Wenn man diese beiden Regionen vergleicht, welchen Stellenwert hatte die Viersche Alb?
Ja, in dieser Zeit war Viersch fast ebenbürtig mondän. Vielleicht ist es auch die verwandtschaftlichen Bande zwischen den Catrins und den Seilers, also weil da auch Geld geflossen ist und weil der Einfluss gegenseitig da war, haben sie sich sehr wahrscheinlich schon unterstützt und da hat das Hotel Jungfrau Eckishorn davon profitiert, denke ich. Aber es war eigentlich die gleiche Welt. Also es gab die große Table d'Hôte, man ist am Abend die ganze Hotelgesellschaft auf einen Gongschlag zu Tisch gesessen, der Hotelier zu oberst am Tisch und die langjährigen Stammgäste dann beim Hotelier oben. Und wer das erste Mal da war, der fing ganz unten am Tisch an und konnte dann mit der Zeit hochsteigen, wenn er dann wieder ein paar Jahre gekommen ist. Und es gibt dann noch eine nette Schilderung, dass wenn der Geldgeber, also der Mr. Birkbeck, anwesend war, dann saß er oben am Tisch und nicht der Hotelier. Und das war in Zermatt genau gleich. Nur hat es einfach in Zermatt mehrere Hotels gegeben. Es hat ja auch ein paar 4000er mehr rund um Zermatt als in Viesch. Aber das Eckishorn und das Hotel Jungfrau am Eckishorn war eines der ganz bedeutenden Hotels in der goldenen Zeit des Alpinismus, als man die 4000er wirklich erobert hat. Man sieht das an den Routen, die in den Beschreibungen, Reisebeschreibungen von Engländern erhalten sind. Also man ist beispielsweise sehr oft nach Engelberg und man ist sehr wenig nach Graubünden gefahren. Dann das Berner Oberland natürlich, die Verbindung über den Lötschenpass nach Kandersteg und dann auch die kleine und große Scheidegg. Das waren sehr besuchte Gebiete. Aber das Eckishorn kommt wirklich bei Alpinisten. Es mussten Alpinisten sein und nicht nur einfach Vergnügungsreisende. Also Thomas Cook ist mit seinen Reisen nie zum Eckishorn gefahren. Aber unter den Bergsteigern war das wirklich eine der Top Ten.
Also es war nicht der Massentourismus, der da begann, sondern der Bergsteigertourismus.
Ja, wobei der Bergsteigertourismus im späten 19. Jahrhundert zum Massentourismus wurde. Also es beginnt dann eben mit den Klagen. Ein deutscher Reiseführer schreibt, man kriegt keinen Platz, wenn man nicht englisch parlierend daherkommt.
Das Hotel Jungfrau boomte. Das Aletschgebiet war ein wichtiger Treffpunkt. Es gab, glaube ich, sogar ein Projekt für eine Eisenbahn oder eine Standseilbahn hinauf auf die Viescher Alb. Und dann ging es plötzlich abwärts. Es kam der Erste Weltkrieg. War dieser Krieg die Zäsur oder was war der Grund?
Ja, das war schon der Krieg. Also der Ausbruch des Kriegs 1914, das war ja ein Riesenschock in der ganzen Schweiz oder im ganzen Alpengebiet. Die Leute sind wirklich schlagartig weg aus den Häusern. Meine Großmutter hat in ganz jungen Jahren in Interlaken gearbeitet damals und sie hat mir das noch erzählt, wie die Leute wirklich davongelaufen sind. Und das war sehr wahrscheinlich schon das große Ende. Dazu kam, dass eigenartigerweise die Bahnprojekte, es gab mindestens zwei, glaube ich, konzessionierte Projekte, eine Standseilbahn und eine Zahnradbahn, nicht realisiert wurden, was auch immer der Grund war. Und das hat sehr wahrscheinlich auch dazu geführt, dass der Niedergang beschleunigt wurde. Aber die große Zäsur war wirklich der Krieg. Und dann war das Hotel halt wirklich schlecht erschlossen wegen der fehlenden Bahn. Das ist ein relativ langer Fußmarsch hinauf, wenn man das aus heutiger Sicht anschaut. Und die Luftseilbahnen, die kamen ja dann erst Ende 50er Jahre. Kam dazu, dass der Émile Catrin ist ja auch während des Kriegs gestorben und das war sicher auch ein Bruch in der ganzen Entwicklung. Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das Gebiet eigentlich fast in Vergessenheit geraten ist im Gegensatz zu Zermatt.
Der Niedergang war nicht aufzuhalten. Daran änderte auch der Bau der Luftseilbahn in den 1960er Jahren. Nichts, die hinauf auf die Viescheralp führte. Die neuen Besitzer, das waren Investoren aus Sitten, die sahen wohl den Sinn nicht mehr in diesem Hotel.
Ja, es war wirklich die Zeit, weil die Luftseilbahn, die stand ja, die gab es ja schon, als das Hotel angezündet wurde. Das heißt, wenn man aus heutiger Sicht das anschaut, ist das eigentlich unerklärlich, weil das ja heute irgendwie rentieren würde. Aber aus damaliger Sicht war ein Haus, das dann immerhin Kilometer weit weg ist von dieser Station, war einfach nicht mehr zu gebrauchen.
Und anders als in Saas-Fee und Zermatt und weiteren Stationen ist diese Art des Tourismus unter dem Eckishorn plötzlich einfach verschwunden.
Ja, es ist eine traurige Geschichte, wenn man sieht, wie heute historische Hotels gepflegt werden und wieder ein USP, sagt man ja auf Neudeutsch, ein Unique Selling Proposition ist. Das sind gesuchte Häuser jetzt heutzutage. Aber in dieser Zeit, 1972, als das Haus dann liquidiert wurde, von seinen Eigentümern, da hatte das keinen Wert mehr. Man sah den Sinn nicht mehr ein. Und es ist leider eine ja, eine vertane Chance, weil heute führt beispielsweise eine Skipiste dort vorbei. Also man könnte wunderbar zu diesem Haus fahren. Und das gibt es jetzt eben leider nicht mehr.
Also muss man von Glück sagen, wenn ein historisches Gebäude erhalten wird, wie beispielsweise auch im Berner Oberland gibt es ja viele, das Giesbach-Hotel bei Brienz oder auf der Kleinen Scheidegg. Ist es Zufall oder primär einfach einzelnen Personen zu verdanken, dass ein historisches Hotel erhalten bleibt oder dann eben nicht?
Das ist schwierig zu sagen und ich möchte jetzt nicht irgendwie Regionen besser qualifizieren. Das Wallis ist natürlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg von einer unglaublichen Erneuerungswelle erfasst worden. Der Tourismus war ja da schon früher, also man hat ihn nicht neu erfunden, aber man war sehr fortschrittsgläubig. Und in dieser Zeit hat man sehr wahrscheinlich den bestehenden Hotelbauten zu wenig Beachtung geschenkt und zu wenig Wert geschenkt. Und dazu einfach große Unterstützung erhalten, auch von politischer Seite, also vielleicht ein bisschen stärker als in anderen Regionen.
Und heute, letzten Sommer, war ich auf dieser Viescher Alp und ich habe das Hotel Jungfrau, die Ruinen oder die Steine gesucht. Ich habe es fast nicht gefunden. Es erinnert praktisch nichts mehr daran. Daraus lässt sich auch gar kein Kapital mehr schlagen, ist einfach vorbei.
Man findet heute noch die Mauern, aber sonst findet man nichts mehr. Ja, es ist die große Fläche noch. Also man fährt mit den Ski jetzt fast über diese Fläche. Wenn man es weiß, spürt man es noch. Aber sonst gibt es einfach noch eine Tafel. Und ja, man ist sehr diskret in Viesch. Man macht nicht große Werbung mit diesem ehemaligen Hotel. Ich finde es ein bisschen schade, weil man ja damit eigentlich viele Geschichten erzählen könnte, die ja heute auch von Touristen gesucht werden. Also man will ja auch etwas hören über die Vergangenheit und das könnte man, denke ich, schon noch ein bisschen ausbauen.
Sagt der Architekturhistoriker Roland Flückiger. Er war Gast in der Sendung Zeitblende.
SRF 4 News. Zeitblende.